Gartenradio mitten im Grünen.
Diesmal sind wir in Göttingen unterwegs mit dem Biologen Michael Schwertfeger. Er ist Kustos des Alten Botanischen Gartens der Georg-August-Universität Göttingen. Vielleicht klingelt da bei dem einen oder der anderen was. Da gibt es schon eine Gartenradio-Folge. Schwarze Farbe, bunter Hund heißt sie. Und daran geht es unter anderem um seine Leidenschaft als Tätowierer von Naturmotiven. Ja, und bei meinem Besuch damals, da hatte er mir ein 170 Jahre altes Gewächshaus voller Farne gezeigt. Alles grün in grün. Und dabei hatte er ganz beiläufig die Bemerkung fallen lassen, ja, so sah die Welt mal aus, als es noch keine Blühpflanzen und Insekten gab. Das wäre doch auch mal ein tolles Thema, hatte ich damals schon gedacht. Und als Michael Schwertfeger jetzt ein Buch geschrieben hat, in dem er 60 Nonplusultra-Pflanzen beschreibt, also Pflanzen, mit deren Hilfe man Wildbienen, Schmetterlinge, Schwebfliegen ganz leicht in den eigenen Garten oder auf den Balkon locken kann, da dachte ich, da fährst du noch mal hin und machst diesmal das ganz große Fass auf und sprichst mit dem Blühpflanzenökologen mal darüber, wie es so angefangen hat mit dem Summen und Brummen in dieser grünen Welt. Und natürlich sind wir auch im Hier und Heute gelandet und erfahren einiges von den SUVs unter den Brummern, von den Krawallos auf der Blüte, was er von Exoten im Garten hält. Und er stellt uns die einzige Pflanze mit gefüllter Blüte vor, die trotzdem ein High-End-Snack für Insekten ist. Es ist ein grauer, kalter Tag im November, als wir auf das altehrwürdige Gewächshaus zusteuern. Man sieht ihm sein Alter an. Die Glasfenster sind blind, an manchen Stellen hat sich der Kitt aus dem Rahmen gelöst. Michael Schwertfeger dagegen wirkt so frisch und energiegeladen, als ob reinster Powernektar durch seine Adern fließt. Mit Schwung öffnet der drahtige Mann mit Nickelbrille und grünem Sweatshirt die Tür in eine versunkene Welt.
Ja, unser Farnhaus, das ist, glaube ich, das berühmteste Gewächshaus hier. Noch nicht mal das älteste, aber die Leute, wenn sie reinkommen, dann denken sie, oh, da kommt gleich Darwin um die Ecke. Das Haus ist tatsächlich von 1857 und ist im Originalzustand noch seit 170 Jahren. Und es ist nur für Farne da, tropische Farne aus Asien, Afrika, Amerika. Keine einzige Blüte, es ist eine grüne Welt. Und wir wollen den Leuten ja hier den Eindruck vermitteln, so kann eine Welt ausgesehen haben vor 350 Millionen Jahren, lange vor den Dinosauriern, als die Blüten noch nicht erfunden waren, als man Libellen hatte und Schaben und riesige Molche und riesige Fische natürlich und riesige Farne. Aber von Blüten war noch nichts zu sehen.
Es tropft jetzt hier runter. Kann das sein, dass das früher auch so gewesen ist? Das ist das Einzige, was man hört. Tropfen.
Genau, Farne stehen ja im Feuchten. Und vor 350 Millionen Jahren war die ganze Erde ein tropischer Wald mit riesigen Bäumen, mit dicken Stämmen. Aber jede Pflanze war automatisch ein Farn, denn die höheren Pflanzen, die Samenpflanzen, die waren noch nicht erfunden. Auch jeder 20 Meter hohe Baum war ein Farn. Und das war eine feuchte, tropfende Welt, so wie hier.
Und es riecht hier sehr modrig, sehr erdig. Das wird ja dann auch damals der Geruch gewesen sein. Wenn es noch keine Blühpflanzen gab, dann hat ja auch niemand geduftet.
Niemand hat geduftet, keine Biene hat gesummt an den Blüten. Wie gesagt, es gab keine Blüten. Es gab wohl schon Insekten. Es gab riesige Schaben, es gab auch Spinnen. Es war eine Welt der teilweise riesigen Arthropoden. Die Spinnen, die hätten Katzen gefressen, wenn es Katzen schon gegeben hätte, so groß waren die. Und die Tausendfüßer waren 2 Meter lang und die Skorpione. Also das war eine faszinierende Welt. Ich denke, viele sind froh, dass sie nicht im Karbonmeer heute leben.
Und die Insekten, wie sahen die aus?
Ja, Meganeura ist immer so eine ganz berühmte Libelle. Die hatte 60 Zentimeter Flügelspannweite. So groß können Insekten heute gar nicht mehr werden, aus physikalischen Gründen. Heute ist der Sauerstoffgehalt nicht mehr so hoch. Insekten gab es schon, aber keine blütenbesuchenden Insekten.
Aber gingen denn Insekten dran an Farne?
Insekten leben im Wurzelwerk und natürlich gibt es auch Insekten, die Farnblätter fressen, und solange wie schon Insekten dran nagen, haben Farne natürlich sich Inhaltsstoffe zugelegt, Bitterstoffe, Alkaloide, die sich vor Insektenfraß schützen. Aber es ist ja immer in der Natur so, wenn sich eine Pflanze einen giftigen Stoff überlegt, um die Insekten abzuwehren, gibt es auch ein Insekt, was Enzyme entwickelt, um das zu entgiften. Also gefressen wurde immer.
Das sind wirklich so vielfältige Farne. Hier ist jetzt einer, der ist mittelgrün und hat ganz hellgrüne Spitzen, ist so ausgefächert. Das ist ja ein Kunstwerk.
Ja, ja, man kann, wenn man genau hinguckt, kann man hier bei den Farnen viele Schönheiten entdecken. Es gibt verschiedene Grüntöne. Es gibt auch hier Farne, die sind ja weinrot.
Oh, das ist auch schön.
Hier, wenn der ist hier lieb. Ich sehe, das ist ein Angiopteris. Die Gattung Angiopteris, da müssen wir heute weit für fliegen. Die ist noch in Polynesien und Nordaustralien und Neuguinea. Vor 350 Millionen Jahren gab es die auch in Herne und Oberhausen. Also in unserer rheinischen Steinkohle gibt es eben Abdrücke von Angiopteris, von dieser Gattung, die sich seit dieser Zeit eigentlich nicht verändert hat. Wie cool ist das? 350 Millionen Jahre. Was ist da alles passiert auf der Welt? Was haben sich für Lebensformen entwickelt? Was sind für Lebensformen wieder ausgestorben? Und diese Farngattung hat das unverändert vom Karbon bis heute überlebt.
Und das ist ja ein mächtiger Farm.
Einer der größten bei uns, Jahrzehnte alt. Als wir das Farmhaus restauriert haben vor 25 Jahren, sind die evakuiert gewesen und sind dann wiedergekommen. Also die sind als Individuum auch Jahrzehnte alt. Die Blätter sind hier bei dem 2,5-3 Meter lang. Aber im Botanischen Garten München gibt es ein wunderbares Farmhaus. Da gibt es diese Angiopteris noch in dreimal so groß. Da sind diese hier ein Scheißdreck gegen. Nein, also Münchner Botanischer Garten ist auch eine Reise wert. Und da sehen Sie ein Farnhaus, wo Sie noch mehr das Gefühl haben, also da kommt gleich ein riesiger Tausendfüßer um die Ecke, wie es sie damals im Karbon gab.
Gibt es denn hier in dem Gewächshaus manchmal Probleme mit irgendwelchen Insekten, die Farne anknabbern?
Anknabbern, das ist kein großer Schaden, aber es gibt hier Schaben. Schaben sind ja auch erdgeschichtlich alte Insektengruppe, die es wirklich auch schon im Karbon gab. Und tropische Schaben haben wir hier als Schädlinge, wenn Sie es so nennen wollen. Also wenn Sie nachts hier mal mit Taschenlampe reinkommen, dann feiern die Schaben fröhliche Urstände. Also das ist wirklich zum Gruseln.
So, jetzt geht es eine Treppe hoch.
Das ist doch sagenhaft. Also Farne sehen für mich alle gleich aus, sagen die Leute. Aber gerade wenn man hier auf die Galerie geht und ist hier so Aug in Aug mit den epiphytischen Farnen, die dann in den tropischen Wäldern oben in den Baumkronen sitzen. Geweihfarne und Aglaomorpha und Drynaria und Pyrosia und wie sie alle heißen. Das ist eben diese Welt im Kronendach. Und da sind eben auch ganz coole Farne dabei, die überhaupt nicht nach unserem langweiligen Wurmfarn im Wald aussehen.
Was heißt epiphytische Farne?
Epiphytische Aufsitzerpflanzen, also die auf den Ästen und Zweigen der Bäume sitzen. In den Tropen ist das ja ganz wichtig. Bei uns vor unserer Haustür ist es ja nur die Mistel und die ist ein Schmarotzer. Die saugt also Säfte aus dem lebenden Baum. Aber in den tropischen Regenwäldern sind ja die Bäume bedeckt mit allen möglichen Aufsitzerpflanzen, die dann nur sozusagen auf den Balkonen des Waldes sitzen, weil es ihnen unten zu dunkel wäre. Und da gehören eben auch zum Beispiel die Geweihfarne dazu. Und die sind ja eben schon sehr, sehr untypisch für Farne, wenn man nur an unsere Farne in den Wäldern denkt.
Wenn man jetzt hier so steht, in dieser stillen, bisschen modrigen Welt, ist es ja eigentlich ganz friedlich. Wann fing das denn dann an mit den Blühpflanzen, dass die Welt bunter wurde?
Das war eigentlich, kann man sagen, durch ein Drama nach dieser feuchten, dampfenden Steinkohlezeit mit den erdumspannenden Farnwäldern kam nämlich das Perm. Da war die Welt ein Wüstenplanet. Da ist sehr viel ausgestorben. Die Farne haben sich auf feuchte Nischen zurückgezogen. Die Welt wurde trockener. Und diese Vermehrung der Farne, wo die Spermatozoide zur Eizelle schwimmen, dafür braucht man ja Feuchtigkeit und auch wirklich richtig Wasser. Da hatten die Pflanzen dann schlechtere Karten, die diese schwimmenden Spermatozoide brauchen und den Wasserfilm. Und da gab es dann Vermehrungsmethoden, wo man darauf verzichten kann und wo man das männliche Erbgut, also in Pollen verpackt, durch die Luft schicken kann.
Und
das war die Geburtsstunde der nacktsamigen Blütenpflanzen, von denen wir heute vor allen Dingen noch die Koniferen kennen.
Und dann mussten irgendwann Insekten her.
Der Pollen ist ja das Paket, also die Verpackung für das männliche Erbgut. Und der Pollen ist eine ganz proteinreiche, hochkostbare Geschichte. Und es ist ja bei den Pflanzen das große Problem, wie bei den Königskindern, sie können zusammen nicht kommen. Hier steht die Pflanze A, da hinten steht die Pflanze B. Das sind Geschlechtspartner, aber sie können nicht miteinander, obwohl sie in Sichtweite sind. Man braucht einen Boten. Und da war dann der Käfer praktisch, der hier den Pollen gefressen hat und dann da drüben hingeflogen ist und dort den Pollen gefressen hat und dabei hat er eben auch Pollen von A nach B übertragen. Aber es ist ja furchtbar ärgerlich, wenn Sie sich mal vorstellen, eine Pflanze lockt die Tiere an mit ihrem Kostbarsten, was sie hat. Das Kostbarste ist der Pollen, der ist in der Herstellung für die Pflanze aufwendig. Man braucht Protein, man braucht Stickstoff, den man aus dem Boden aufnehmen muss. Und ausgerechnet das wird an die Käfer verfüttert. Aber man muss es ja verfüttern, um Nachwuchs zu bekommen. Also man muss im Grunde Babys opfern, um Babys zu kriegen. So ging das los.
Wann hat sich denn so die Insektenwelt, die wir jetzt so kennen, entwickelt?
Ich rede jetzt so, als hätten die Pflanzen sich das bewusst überlegt. Aber es gibt etwas anderes, was für die Tiere auch wahnsinnig wichtig ist, aber für die Pflanze sehr billig herzustellen. Und das ist Nektar. Nektar ist nämlich reines Zuckerwasser. Und Zucker, Kohlenhydrate, bei allen Pflanzen, die grün sind, die Photosynthese machen, da übernimmt die Produktionskosten für die Kohlenhydrate die Sonne. Das heißt, wenn die Sonne scheint, wenn Photosynthese passiert, gibt es Zucker in der Pflanze. Und das Zuckerwasser, das ist für die Tiere toll. Das ist das Flugbenzin, das Kerosin. Das brauchen die unbedingt. Aber für die Pflanze kostet es fast nichts. Und das ist genial, dass viele Pflanzen dann statt des proteinreichen Pollens Nektar angeboten haben oder versucht haben, die Tiere auf den Nektar umzuswitchen, der ja viel billiger in der Herstellung ist.
Und das ist ja immer noch so, dass nur Pflanzen können aus Sonnenlicht Glucose machen,
ja,
Zucker.
Genau.
Noch nicht mal Elon Musk oder sonst irgendwer kriegt das fertig.
Genau, noch nicht mal der. Auch wenn er mit seiner Rakete rückwärts einparken kann in die Startrampe wieder. Wir alle würden nicht existieren, wenn dieser große Geniestreich der Natur nicht passiert wäre, dass die Pflanzen aus dem Wertlosesten, was es gibt im Universum, nämlich CO2, wieder hochwertige Kohlenhydrate machen können.
Blütenökologie, haben Sie promoviert? Warum haben Sie sich das ausgesucht?
Weil ich mich schon als Kind nie entscheiden konnte zwischen der grünen und der roten Biologie. Also ich habe Pflanzen cool gefunden, ich habe Tiere cool gefunden und ich wollte nicht dieses, willst du Botaniker werden oder willst du Zoologe werden? Ja, und dann ist die Blütenökologie eben genau in der Mitte.
Und jetzt haben Sie ja gerade ein Buch geschrieben, 60 Nonplusultra-Pflanzen.
Ja, genau.
Es gibt ja schon so viele Bücher über Blühpflanzen, Insekten, freundliche Pflanzen und ja, so. Warum wollten Sie noch eins schreiben?
Und Vernunft. Und Herzblut, Herzblut. Ich wollte das loswerden. Wir machen ja hier im Botanischen Garten seit Jahren, haben wir ja Teile des Gartens eigentlich umgewidmet und haben diese, ich sage jetzt mal, langweilige Systematik von vorgestern verlassen und haben also Insektenbeete geschaffen, wo wir darüber informieren, was werden hier für Wildbienen angelockt und das ist ein Beet für Tagfalter und jenes ist ein Beet für ölsammelnde Bienen und so weiter. Und da fragen mich die Leute dann, weil das also wirklich sehr erfolgreich ist, die Leute kommen mit ihren Kameras und fotografieren hier die seltensten Insekten und dann fragen mich die Besucher oder fragen mich auch die Studierenden nach Listen, was sind denn die allerbesten Pflanzen für unsere Insekten. Man hat nur ein paar Quadratmeter, aber man will was für die Tiere tun. Und da sollte ich mal Listen zusammenstellen. Und dann ist es ein bisschen mehr geworden als Listen. Dann waren es also 5 Dutzend von den bewährtesten Pflanzen, die ich für die besten Insektenpflanzen für unsere Verhältnisse halte.
Und so ein paar Sachen können wir uns ja vielleicht draußen noch angucken.
Ja, immer noch. Es ist November, aber es hat ja noch nicht gefroren. Also wir sehen draußen noch eine ganze Menge.
So, wir sind durch den Tunnel. Einmal runter. Was musste denn so eine Pflanze haben, damit es jetzt zu ihren Nonplusultra-Pflanzen gehört?
40 Jahre Insektengärtnerei. Also ich habe es ja auch wissenschaftlich betrieben. Also meine Diplomarbeit und meine Promotion war auch über Blütenökologie, also die Beziehungen zwischen Pflanzen und Insekten. Und was die Blüten bieten, was die Tiere für Sinne haben, was sie für Farben sehen, was sie für Zuckerarten verdauen können und so weiter. Also wissenschaftlich habe ich mich dem auch genährt. Aber vor allen Dingen bin ich als Schüler schon ein leidenschaftlicher Gärtner gewesen. Ich hatte also im Garten der Eltern schon, durfte ich also alle möglichen Experimente machen und habe eben Pflanzen dann mir auch besorgt, die bei uns nicht unbedingt vor der Haustür wachsen und habe dann eben immer beobachtet, wird das angenommen, was kommen für Tiere, wie oft kommen sie und dann stellen sich, also wenn Sie zum Beispiel nur die Familie der Lippenblütler betrachten, die alle tollen Nektar haben, aber wenn Sie dann eine Melisse und einen Lavendel und einen Ziest vergleichen, dann stellen Sie schon fest, beim Lavendel kommen komischerweise nur Honigbienen und Hummeln, aber beim Ziest kommen auch Wollbienen, die da ihre Reviere bilden und so. Also ganz viel Beobachtung. Und ja, irgendwann hat sich rauskristallisiert, diese Pflanzen sind ein Must-Have, wenn man einen Insektengarten haben will. Und daraus ist dann irgendwie ein Buch entstanden, ehe ich es mich versehen habe.
Schauen wir mal einmal ins Buch gucken. Da gibt es nämlich hier eine Beziehung, da sieht man eine dicke Holzbiene und auch Hummeln. Und die lieben nämlich Duftwicken. Und da habe ich mich auch gefragt, wie kann das sein, dass so ein dicker Brummer sich ausgerechnet so eine zarte Blüte aussucht?
Ja, diese Duftwickenblüten sind ja auch relativ groß. Und die Adlertyrus odoratus kommt ursprünglich aus Südeuropa, also Italien zum Beispiel und Griechenland. Und da kommen ja auch die Holzbienen her. Und beides sind wärmeliebende Kinder. Die Duftwicke wurde dann durch unsere, in der Generation unserer Urgroßeltern hier als Gartenpflanze angebaut. Und die Holzbiene ist im Rahmen der Erwärmung des Klimawandels hier eingewandert nach Mitteleuropa. Also hier findet dann irgendwie wieder zusammen, was sich schon aus Spanien, Italien und Griechenland kennt.
Und trotzdem, obwohl die so zart aussieht, die Duftwicke, muss die ja ordentlich was aushalten können. So eine dicke Holzbiene, ja, die ist ja bestimmt 2-3 Zentimeter lang und ein Brummer. Wenn die sich da draufsetzt, dann fängt die Wicke an zu nicken,
oder? Aber die sind ja elastisch, also die geht nicht kaputt dabei. Aber eigentlich, Sie sagen, die ist zart, aber eigentlich ist die groß. Das ist wirklich eine von der Blütenform, wirklich eine relativ große Blüte, die im Grunde für unsere heimischen Hummeln noch ein bisschen überdimensioniert ist. Also Holzbiene und diese Duftwicken. Und auch hier im Buch ist ja die breitblättrige Platterbse, also die Staudenwicke, sagen ja die Leute meistens, die robuste große Schwester davon, die eben auch ausdauernd ist, die man nicht jedes Jahr aus Samen wieder ziehen muss. Und diese riesengroßen Blüten, das ist für die Holzbiene wirklich passgeformt.
Und wenn wir nämlich schon mal bei den Brummern sind, Sie nennen es die SUVs unter den Fluginsekten, das sind nämlich die Hummeln. Und die brauchen ja ordentlich Energie, die müssen Nektar tanken. Was brauchen die denn dann für Pflanzen?
Ja, genau, die Hummeln, mal andersrum angefangen. Es gibt ja 600 Arten Wildbienen bei uns in Deutschland. Und die meisten Wildbienen sind mediterrane, sonnenliebende, wärmeliebende Tiere. Und eine Gruppe der Wildbienen, das sind eben die kälteverträglichen, gemütlichen Nordlichter mit dem Wollpulli, das sind die Hummeln. Die sind eben wetterfest. Sie sehen ja die Hummelköniginnen schon im März fliegen, wenn es noch Nieselregen ist, wenn es wirklich noch kalt und nass und frisch ist. Und dann müssen die Königinnen, die ihren Staat gründen wollen, die müssen natürlich erstmal Nektar haben als Flugbenzin, um von Blüte zu kommen, vor allen Dingen in der Kälte. Und dann so ihre ersten Pollenvorräte sammeln. Und da sind dann die Pflanzen im Spiel, die schon im März ordentlich Nektar bieten. Zum Beispiel die wunderschöne gefleckte Taubnessel, Lamium maculatum, also eine banale Pflanze unserer nährstoffreichen Waldränder. Aber eine bildschöne Blüte, wenn sie davor mal auf die Knie fallen, dann ist sie ja orchideenhaft schön und hat jede Menge Nektar. Und das ist dann so ein Energiebooster für die Hummeln im März. Und ich denke immer, das ist so eine banale Waldrandstaude, die wächst da zwischen Giersch und Brennnesseln und man rümpft die Nase, wenn das eine Japanerin wäre oder aus Nordamerika, aus den Prärien, dann wäre das eine super Gartenstaude, eine gefragte, die sie im Gartencenter kaufen. Aber hier geht man achtlos dran vorbei. Also ich wirklich eine Lanze für die Taubnesseln.
Dann gehen wir mal in den Senkgarten.
Genau, der Senkgarten, das ist ja ein Begriff, der von dem großen Karl Förster geprägt wurde. Also ein vertiefter Garten, man geht 2 Stufen runter und man hat dann in der Mitte noch so ein Trockenbeet mit Steinen, mit Sedum und Fetthennen und allen möglichen mediterranen Lippenblütlern, die also wirklich größte Hitze und Trockenheit vertragen. Und in diesem sehr trockenen, heißen Teil, ja, im November muss man sich ein bisschen vorstellen können, da sind eben Pflanzen, die eigentlich 2 Ansprüche bedienen, weil die, ich mache ja viele Gartenführungen auch, und die Besucher wollen dann auch immer wissen, Klimawandel, wir haben Dürresommer, meine Hostas und meine Astilben und Farne, die gehen in die Knie, ich will nicht dauernd gießen müssen, teures Trinkwasser, ich muss mit dem Garten auf den Klimawandel reagieren. Was gibt es denn für, ja, Klimahelden, Klimastauden, die möglichst wenig Arbeit machen und die möglichst auch noch was für Insekten sind? Und oft reicht sich das die Hand, denn viele Insektenpflanzen sind auch mediterrane Sonnenkinder. Wir stehen hier gerade vor der Katzenminze noch, die schöne blaue Katzenminze Nepeta. Der Ziest, der Wollziest, diese Hasenohren, die so streichelweich sind, das sind ja alles Pflanzen aus, ich sag jetzt mal, Griechenland, Bulgarien, Türkei, die schon aus ihrer Heimat heiße, trockene Sommer kennen. Und es sind zugleich super Insektenpflanzen. Also wir können hier vieles mit ein und derselben Pflanze bedienen.
Und da sind wir gleich bei einer Frage, die ja auch viele beschäftigt. Das sind ja im Prinzip Exoten, auch so ein Wollziest. Und dann gibt es ja Menschen, die sagen, wenn ich was für Insekten tun will, dann müssen das regionale Pflanzen sein. Ganz Sie dazu?
Da sage ich erstens, erinnert es, ich bin wirklich kein parteipolitischer Mensch, aber Sie wissen, an welche Partei ich gleich denke, die sagt, heimisch ist gut, fremd ist böse. Und interessanterweise im Garten ist das aber gesellschaftsfähig. Nein, ich komme da zu diesem Thema durch jahrzehntelange Beobachtung der Pflanzen. Und um jetzt mal bei der Nepeta zu bleiben, Nepeta racemosa, die blaue Katzenminze, eine der allerschönsten Gartenpflanzen, extrem trockenheitsresistent. Und es ist eine Pflanze, die aus der Türkei stammt und aus dem Iran. Also deutsche Bienen kennen die definitiv nicht. Aber wenn sie im Sommer hierher kommen, unsere deutschen Göttinger, Anthophora zum Beispiel, die Pelzbienen, die Sommerpelzbienen, die sausen da dran rum, die Antidien bilden daran ihre Reviere. Also wir lassen einfach die Insekten abstimmen, was sie von diesen ach so bösen Exoten halten. Ich meine, die Ökologen gehen natürlich heran und sagen, ein mitteleuropäisches Insekt muss natürlich mitteleuropäische Gattungen kennen. Und das stimmt ja auch. Aber unsere Insekten sind in der Regel nicht an einzelne Arten angepasst, sondern an Gattungen, an Familien. Also unsere Insekten kennen und lieben Korbblütler und Lippenblütler. Und das darf dann gerne auch ein Lippenblütler aus der Türkei sein. Wenn er super viel Nektar bildet, wenn er monatelang blüht, dann ist er eine willkommene Bereicherung für die Tiere, die genau das brauchen.
Und auch für Raupen als Futterpflanze oder als Wohnort?
Ja, genau, da geht es dann auseinander. Und die ganz puristischen Ökologen, die rümpfen die Nase. Der hat ja da auch so eine richtige Latina aus Südamerika. Eine meiner Lieblingspflanzen ist Verbena bonariensis, also dieses argentinische Eisenkraut, wo unwahrscheinlich viele Tagfalter dran sind. Die ist vom anderen Ende der Erde. Die ist tatsächlich aus dem südlichen Südamerika, ist also wirklich ein Exot. Der Nektar zieht alle Schmetterlinge der Umgebung an. Also im Sommer sind sämtliche Tagfalter, die sie sich denken können, auf ihrem Garten, wenn sie Verbena anbieten. Aber sie haben recht, ist eine Latina, ist eine Familie, die hier eigentlich nicht wirklich vorkommt, die Verbenengewächse. An dem Laub frisst kein heimisches Tier. Aber der Nektar ist unschlagbar attraktiv für alle Tagfalter. Wenn Sie also vor der Schule oder vor dem Gemeindehaus oder vor dem Bürgermeisteramt, wo Sie Geldgeber beeindrucken wollen mit dem Insektenbeet, dann ist das also so eine Akzeptanzpflanze, wo dann der Herr Bürgermeister vorbeigeht und sagt, oh, das ist aber gut geworden, guck mal die ganzen Insekten an. Das sind dann nur die üblichen Tagfalter, aber wie gesagt, der Nektar ist unschlagbar.
Und kann ich denn so einen Gegensatz nicht einfach auflösen, indem ich sage, dann pflanze ich einfach was Regionales, das vielleicht als Futterpflanze dienen kann, daneben?
Eben, ein Garten ist ja im Idealfall mehr als ein 2 Quadratmeter. Und man hat ja auch schattige Stellen, wo sie dann heimische Waldstauden haben und so. Also nahezu jede heimische Pflanze hat natürlich irgendwelche Tagfalter und Nachtfalter, die an dem Laub fressen. Da können sie eigentlich ganz sicher sein, dass sie da irgendwas für irgendwelche Raupen tun. Aber ja, wie gesagt, man kann ja das eine tun und das andere nicht lassen. Und der Sonnenplatz, wo sie auch vielleicht ihre Terrasse haben und wo sie sich selber dran freuen, da sind dann die wärmeliebenden Wildbienen und Schmetterlinge und andere Ecken, die sind dann für Pflanzen, wo die Tiere dran fressen. Aber eigentlich jede heimische Pflanze dient auch irgendeinem heimischen Tagfalter oder Nachtfalter.
Sie haben ja so ein Powerpärchen. Katzenminze mit.
Ach so, vom Farblichen. Gerade die weibliche Klientel, für die sind ja die Farbkonten. Männer ist das ja völlig egal. Wir fragen ja, wo fühlt die Pflanze sich wohl, was braucht sie für Bedingungen und so. Frauen, die kombinieren ja dann und sagen, ja, das passt aber gut zusammen und das zarte Violett mit dem Blau und so. Ja. Also das ist mir fremd, aber selbst ich als Mann finde zum Niederknien die blau-violetten Katzenminzen mit dem knatschgelben Hornklee. Hornklee ist ja nun wirklich eine heimische Wiesenpflanze, die gar nicht mehr so häufig ist und die eine Brot- und Butterpflanze für ganz viele Wildbienen ist. An einer sonnigen, trockenen Stelle der niederliegende Hornklee und so ein niedriges Katzenminzenpolster, also dieses Dunkelblau und das Gelb, das ist fantastisch.
Der Hornklee, der gehört bei Ihnen unbedingt in einen Insektengarten,
ja,
oder?
Ja, Hornklee, da haben wir auch eine besondere Beziehung zu. Mein lieber Freund Thomas Fechtler, der hier auch mit vielen Bildern in dem Buch ist. Wir sind Studienkollegen, wir kennen uns jetzt seit dem letzten Jahrtausend. Und der kennt diesen Garten so gut und hat mich ganz viel beraten. Und der kennt die Wildbienen und kennt die seltensten Pflanzen. Und der hat gesagt, ausgerechnet der banale, früher so banale Hornklee, ist für einen Großteil ganz seltener Wildbienenarten die super wichtigste Pollenpflanze. Wusste ich nicht, habe ich dann mit Interesse gehört und dann haben wir ein großes Beet, Albrecht von Haller, der den Garten gegründet hat vor 300 Jahren, würde den Kopf schütteln, 4 Quadratmeter Hornklee, also ein Beet von 8 Meter mal einen halben Meter, nur eine Monokultur mit dieser banalen Wiesenpflanze und durch diese Maßnahme, 2 Jahre später, hatten wir hier seltenste Wollbienen, die für Niedersachsen, wir sind ja so weit im Norden, die für Niedersachsen eine große Sensation sind und so leicht kann man Tiere pflanzen, in Anführungsstrichen, das ist ja ein Buchtitel von Ulrike auf der Heide, ein toller Buchtitel. Ich bin neidisch, dass ich nicht darauf gekommen bin. Ich finde den Titel genial. Man kann Tiere pflanzen. Und dieses Hornkleebeet, das ist so erfolgreich, wenn Sie bei Wikipedia gewöhnlicher Hornklee fragen, dann kommt vorne bei Wikipedia ist das abgebildet, unser Beet, und es steht drunter, das Hornkleebeet im Alten Botanischen Garten Göttingen wegen seiner ökologischen Bedeutung für die Wildbienen. Unser Beet ist bei Wikipedia.
Und wir stehen ja immer noch vor dem Wollziest. Ja. Den kann man mal anfassen, weil der ist jetzt nass, aber der ist natürlich ganz, ganz weich. Ja. Und der ist für Sie ein richtiger Actionstar.
Das ist der Actionstar im Insektengarten. Ja, der Wollziest, die Hasenohren, sagen ja die Leute. Im Sommer ist er ja unheimlich flauschig. Die ganze Pflanze ist weiß behaart und zeigt damit, sie kann also die heiße Sonne der Türkei und Persiens reflektieren, da wo sie ursprünglich herstammt. Ist also eine super Klimastaude. brauchen nach dem Anwachsen nie wieder einen Tropfen Wasser, braucht aber volle Sonne. Also im Schatten können sie die nicht gebrauchen. Und in voller Sonne kriegt sie dann im Sommer ihre kerzenförmigen Blütenstände. Und da sind natürlich auch Honigbienen und Hummeln dran. Aber nur so lange, bis Antidium manicatum kommt. Das ist die große Wollbiene oder Gartenwollbiene. Das ist ein Star unter den Wildbienen, relativ häufig. Also wenn sie einen Ziest im Garten blühen haben, kommt auch die Wollbiene. Und die bildet dann da dran Reviere. Und die großen Männchen, die vertreiben dann alle anderen Bestäuber von diesen Blütenkerzen und halten diese Art frei für die Weibchen der eigenen Art. Und dann wird ständig kopuliert. Die Wollbienen, die haben ganz was Wunderbares. Andere Wildbienen haben nur einmal im Leben Sex. Und die Wollbienen, die haben, solange sie leben, jeden Tag viele Male Sex. Und das können sie alles an den Ziestblütenständen beobachten.
Also da ist auch ordentlich Konkurrenzkampf. Das sieht man ja gar nicht, wenn man jetzt im Garten ist und guckt irgendwie nur mal auf eine Blüte drauf. Da sind ja oft ganz unterschiedliche Insekten, scheinbar im Einklang miteinander, aber das muss gar nicht immer sein.
Ja, es ist schon ein hartes Geschäft, denn es ist ja das Fliegen gegen das Verhungern. Wenn wir bei den Bienen mal bleiben, die brauchen natürlich für ihre Larven diese proteinreiche Aufbaunahrung, den Pollen. Aber sie müssen ja von Pflanze A nach Pflanze B fliegen und dafür brauchen sie das Flugbenzin, also den Nektar, der eben energiereich ist. Und das ist kein unbeschwertes Umhergaukeln. Also es spielt sich da einiges ab. Zum Beispiel eine dicke Hummel, die kann nicht einfach kleine Veronika-Blüten besuchen. Dann ist die sich hungrig, dann fällt die vom Himmel. Da verbraucht sie mehr beim Sammeln, als sie an Energie bekommt. Also es gibt schon da wirklich Abhängigkeiten. Ja, wie gesagt, das Antidium, diese Wollbiene, die vertreibt von dem Ziest sogar alle anderen Tiere. Aber es gibt auch, ich sage jetzt mal, unscheinbarere Konkurrenzsituationen. Da muss ich jetzt leider, ich weiß, das wird mir nicht Freunde machen, die Honigbiene. Mit ihrer Masse, in jedem Honigbienenstock sind ja 50.000 Individuen, die die Landschaft überschwemmt, die bringt viele Wildbienen um ihre Existenz. Denn ungefähr ein Drittel unserer heimischen Wildbienen ist nur auf Pollen von zum Beispiel einer Pflanzengattung oder einer Pflanzenfamilie angewiesen. Und die Honigbiene, die schon früh morgens um 5 fliegt mit Tausenden von Individuen, die macht alles klar. Und die Wildbienen haben dann hinterher nichts mehr. Also die Honigbiene ist tatsächlich ein ernstzunehmender Nahrungskonkurrent, der vielen spezialisierten Wildbienen das Leben schwer macht.
Jetzt haben wir mal gerade hier die Seite aufgeschlagen mit der Edeldistel. Da sieht das aus wie so ein Witz, finde ich. Eine fliegende Feldwespe und eine große Maskenbiene treffen sich auf der Edeldistelblüte. Genau. Sagt die Fliege zu der Biene?
Genau, sagt die Fliege zu der Biene. Wie gut, dass diese in Deutschland sehr, sehr seltene Pflanze, also der flache Mannstreu, gibt es in der deutschen Flora, aber nur ganz lokal auf irgendwelchen Sandtrockenrasen in Franken oder in Brandenburg. Es ist eine geniale Gartenpflanze und da spielt sich's wirklich ab auf den Blütenständen. Und da kommen ungewöhnliche Bestäuber. Die bildschönen Feldwespen sind da drauf, Polistes. Und hier sieht man, wie eine Kreiselwespe angeflogen kommt. Dann sind auch Goldwespen da drauf, dann sind Maskenbienen da drauf.
Aber die drei, verstehen die sich dann gleichzeitig auf der, offenbar, auf der Blüte oder würden die sich auch kriegen?
Ich glaube, da ist mehr oder weniger Eintracht. Also jede sammelt so vor sich hin. Das mit diesem territorialen Antidium, was alle anderen vertreibt, das ist ja mehr ein spektakulärer Einzelfall.
Jetzt haben wir ja alle mittlerweile gelernt, dass wir, wenn wir was für Insekten machen möchten, keine gefüllten Blüten nehmen dürfen. Da sagen Sie aber doch.
Nee,
eine.
Eigentlich nicht.
Beispiel habe ich aber bei Ihnen gefunden. Nee. Die Akelei.
Ach, tatsächlich, ja, da habe ich noch nicht mal ich dran gedacht, so kurios ist das. Eigentlich sind ja gefüllte Blüten, da sind die auf Kosten der Staubblätter die Blütenblätter vermehrt. Und dann hat man so einen formlosen Wattebausch und da kann kein Insekt mehr an den Nektar und an den Pollen. Die Akelei, die hat ja einen verrückten Blütenaufbau. Die hat außen 5 normale Blütenblätter, Perigonblätter und innen 5 Nektarblätter, die diesen gekrümmten Sporn haben. Das kennt man ja bei der Akelei. 5 Stück. Und die gefüllten Akeleien, die Sie so in Großmutters Garten früher gesehen haben, da sind die Nektarblätter vermehrt. Also Sie haben da den kuriosen, wirklich spektakulären Einzelfall, dass die gefüllte Form, die hat dann 20, 30 Nektarblätter und nicht nur 5, dass die im Grunde mehr Nektar bietet als die ungefüllte. Aber bitte, 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 das ist die einzige, wo man sagen kann, die dient den Insekten mehr. Ansonsten, je gefüllter eine Blüte ist, je weniger kann das Insekt an den Nektar und den Pollen. Und ja, die sind im Insektengarten eigentlich nicht so wertvoll. Nur, wir sind ja alles keine Puristen. Der Mensch darf ja auch zum Beispiel Freude an gefüllten historischen Rosen haben, die man wegen ihres Duftes hält. Und der Duft wird von den Blütenblättern produziert. Und wenn eine dick gefüllte Rose, also wenn die 30 Blütenblätter hat, duftet sie natürlich stärker, als wenn sie nur 5 hat. Also wir sind alles keine unausstehlichen Puristen. Öko-Talibane.
Wir leben ja in einer Zeit dramatischer Veränderungen. Aber was haben Sie selber schon für Wendepunkte oder besondere Momente erlebt?
Ja, wie sage ich es jetzt? Ich meine, der Klimawandel ist natürlich wirklich, wirklich kein Grund zur Freude. Bitte verstehen Sie mich nicht so. Aber ich habe tatsächlich in diesen wenigen Jahrzehnten so viele mediterrane Tiere hier neu begrüßt, die ich früher aufgeregt in Griechenland fotografiert habe und habe mich gefreut, wenn ich Rosenkäfer auf den Blüten sah oder die Holzbienen. Da ist man nach der Kamera gerannt. Oh, eine Holzbiene. Wer hätte geahnt, dass so schnell wir Zeugen des Klimawandels werden und dass die mediterranen Sommer nach Mitteleuropa kommen und wir wollen hoffen, dass wir es nicht so bald erleben, dass die nordafrikanischen Sahara-Sommer ins Mittelmeergebiet kommen. Aber ich will jetzt nicht böse Prophezeiungen sagen. Aber unsere Sommer werden wärmer und wir kriegen hier viele, viele neue Tiere, oft sehr schöne, sehr spektakuläre Tiere. Das kann man beklagen und kann sagen, oh, Überfremdung unserer mitteleuropäischen Fauna. Aber ja, eingewandert wurde immer und wir erleben gerade eine Mediterranisierung. Jetzt habe ich gerade einen Begriff oder gibt es den schon? Unserer mitteleuropäischen Gärten. Es gibt auch Verlierer des Klimawandels, aber wenn wir, wie gesagt, ohne dass das für mich jetzt ein Grund zur Freude ist, der Klimawandel, aber wenn wir an unsere Gärten denken und die blütenbesuchenden Insekten, an denen wir uns so freuen, dann gibt es eben auch Gewinner des Klimawandels. Zum Beispiel die gelbbindige Furchenbiene ist eine Wildbiene, die es hier noch nicht lange gibt und die mittlerweile eigentlich, neben den Honigbienen natürlich, also eine der häufigsten Bienen im Garten ist. Also man kann eben nur versuchen, in seinem Bereich, da wo man ein bisschen Einfluss hat, was Gutes zu tun.
Wir haben Insektenschwund, Artensterben. Ja. Wenn wir das nicht hinkriegen mit den ökologischen Systemen und das Insektensterben und Artensterben weitergeht, kommen wir dann irgendwann wieder zu den Fahnen, zu der grünen Gesellschaft?
Halten Sie sich fest, das Neueste. Man entwickelt kleine Mikrodrohnen, die Größe eines Insekts haben, kleine fliegende Roboter. Aber es gibt ja auch sehr, sehr viele Nutzpflanzen, denken Sie mal an Erbsen oder Kichererbsen, also Schmetterlingsblütler, die an bestimmte Wildbienen angepasst sind. Wer soll denn die bestäuben mit einem kleinen Mikroroboter? Da können wir Biologen nur den Kopf schütteln und sagen, Mutter Natur hat dieses Problem seit Millionen von Jahren gelöst und unsere Großeltern hätten nicht geglaubt, dass das der Mensch schafft, dass er so viel Macht hat. Wir haben uns da drum gebracht.
Ja, aber wenn jetzt dann die Partner fehlen, die Insekten, wie könnte denn dann die Flora und Fauna irgendwann aussehen? Kommen wir dann irgendwann mal wieder zurück zu den Fahnen?
Das sind ja erdgeschichtliche Zeiträume, die unsere Menschheit garantiert nicht erleben wird. Aber ach, die Züchtung wird Lösungen dafür finden. Man wird bestimmt Rassen von Bohnen, Erbsen, Obstbäumen entwickeln und züchten, die selbstbestäuber sind. Das Schlimme ist ja, wir Biologen, wir beklagen ja das Artensterben und Biodiversitätskrise und so weiter und so weiter. Das Schlimme ist ja, dass ein unbedarfter Mensch glänzend leben kann mit weniger Arten. Also es sterben jeden Tag, das hören wir ja nun seit den 80ern, wie viele Arten jeden Tag aussterben, vor allen Dingen in den Regenwäldern, Arten, die wir noch nicht mal beschrieben haben. Aber die Welt dreht sich ja weiter. Wir alle haben ja genug Sauerstoff. Also der normale Mensch sieht wenig Auswirkungen davon. Und ich glaube, ehe wir es uns versehen, wird es Obstbäume geben, die vielleicht ohne Bienenbestäubung fruchten. Und so, da wird die Züchtungstechnik schnell auf diesen Bedarf reagieren. Und dann wird auch dieser Mangel nicht mehr wahrzunehmen sein vom normalen Menschen, wenn er nicht gerade ein Artenkenner ist.
Ganz zum Schluss haben Sie drei Top-Pflanzen. Also wenn man das mit denen probiert.
Ja, unter den Nonplusultra-Pflanzen noch die Ober-Nonplusultra-Pflanzen, Skabiosen, unbedingt. Skabiosen sind geil. Also die fangen zwar nicht so früh an zu blühen, erst ab Juni, aber dann bis Oktober. Und Skabiosen sind also der Tummelplatz für alle möglichen Bestäuber. Das zweite vielleicht die Gattung Centaurea, die Flockenblumen. Da gibt es ja einige Arten bei uns in den Wiesen auch. Wiesenflockenblume, Skabiosenflockenblume und dann noch ein paar attraktivere Gartenpflanzen. Also Skabiosen, Flockenblumen und einen schönen Lippenblütler, vielleicht Steppensalbei. Steppensalbei oder Katzenminze.
Sie sind ja auch Tätowierer. Wir haben ja auch schon mal gemeinsam eine Folge gemacht im Gartenradio. Gibt es ein Blütenökologie-Motiv auf Ihrem Körper?
Ja, klar. Hier ist zum Beispiel eine Langhornbiene. Das ist eine wunderschöne Wildbienengattung, die bei uns hier in Deutschland zwei Arten hat, die nur an Schmetterlingsblütlern fliegen, also Wickenplatterbsen. Und die Männchen haben körperlange Antennen. Also das ist ein schrilles Tier. Da gucken sie dreimal hin mit den Fühlern, die so lang sind wie die Flügel. Das ist schon ein tolles Tier.
Aber so eine Situation, dass Pflanze und Insekt zusammen zu sehen sind?
Bisher noch nicht. Das kann ja noch werden.
Ja, bei Michael Schwertfeger, dem leidenschaftlichen Blütenökologen, da ist, glaube ich, noch viel im Werden. Und was es alles schon von ihm gibt, also zum Beispiel das neue Buch 60 Nonplusultra-Pflanzen, das er in Kooperation mit der Gesellschaft zur Förderung der Gartenkultur veröffentlicht hat, oder auch seinen Instagram-Kanal, wo er als Vollblutbiologe seine Tattoos zeigt, also was er da alles an Naturmotiven so sticht, packe ich alles auch auf die Gartenradio-Seite. Und ich empfehle ausdrücklich auch die großartigen, unterhaltsamen Kurzvideos, die er zusammen mit seinem Studenten Tim Oettel produziert. Doc Shorts heißen die 4 bis 6 Minuten reinsten Infotainments auf YouTube, wo man den Würgegriff des Frauenschuhs, lebende Steine oder tropische Tretminen kennenlernt. Ich wünsche viel Vergnügen beim Stöbern und sage wie immer ganz herzlichen Dank für die Unterstützung, fürs Abonnieren und Weitersagen und vor allem fürs Hören. Mein Name ist Heike Sigoni. Machen Sie es gut.
Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Türkenammer. Gartenradio Ausblick.
In der nächsten Folge begeben wir uns mal im wahrsten Sinne des Wortes auf den Holzweg. Wir beschäftigen uns mit Holz im Garten. Seitdem Menschen bauen, greifen sie auf Holz zurück. Holz ist der natürlichste Werkstoff im Garten, als Zaun, als Pergola, als Terrasse oder Weg. Und natürlich ist Holz auch im lebenden Zustand eine Bereicherung. Manchmal auf ganz kuriose Weise, so wie hier Gärtner Janek Weber sich an Leckerharz erinnert.
Wir hatten als Kind auch einen alten Süßkirschbaum im Garten. Dann wurde mir gesagt, du kannst das essen. Das konnte man lutschen. Es gab bei uns auch Bonbons als Kind, aber nicht so viele, wie man gerne wollte. Und dann konnte man sich wirklich von der Süßkirsche so Tropfen abbrechen vom Harz und konnte die lutschen. Und die schmecken sehr dezent nach Kirsche. Das habe ich dann auch mal mit einem Nadelbaum probiert. Es war keine schöne Erfahrung, die schmeckt ein bisschen wie Terpentin.